Incident Analyst und Penetration Tester und arbeitest bei der Security Consultant, als Security Consultant bei der ERNW Research GmbH. Ja. Vielleicht erfahren wir dann nachher noch ein bisschen, was genau. du da genau tust. Dennis, du hast auch Informatik studiert, bist jetzt aber ausgestiegen, arbeitest nicht mehr für das Pro, verdienst nicht mehr dein Brot bei in der Informatik, beschäftigst dich aber immer noch
genau.
mit der Thematik.
Ja.
Gut. Ihr werdet uns euch heute jetzt in ein Thema einführen, das uns vermutlich fast alle hier im Raum betrifft, denn wer hat noch nie was bestellt im Internet? Es geht um die Paketzulieferdienste und die Schwachstellen, die sie haben. Also ich weiß, was du letzten Sommer bestellt hast. Da sind wir ja gespannt. The floor is yours.
Super. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Genau, wir wurden ja eben schon kurz vorgestellt. Unser Talk-Name ist ja auch schon bekannt. Haben jetzt hier gerade nochmal irgendwie drei Wörter zu uns. Also genau, ich bin Dennis, habe mal Incident Response und Pentests gemacht. Mittlerweile im Zweitstudium mache jetzt Umweltwissenschaften und habe dann zumindest bis vor kurzem auch noch Käfer gesucht in der Wildnis. Und genau, und wo zu dir?
Genau. Selbst. Ja, wurde ja schon gesagt, ich bin immer noch Incident Responder, Pentester. Ich suche also Bugs und genau, und zwar bei der ERNW Research GmbH, das ist ja eine Firma in Heidelberg. Wir haben auch eine eigene Security-Konferenz, also vielleicht sieht man sich da mal. Und genau, da testen wir so alles Mögliche wie auch Medizingeräte, also irgendwie vernetzte Insulinpumpen und solche Sachen, sind auch super interessante Objekte. Genau, machen halt von vor dem Incident bis nach dem Incident machen wir alles mit und beraten vorher, nachher und währenddessen. Genau, und wir sind ja aus Heidelberg oder die Firma sitzt in Heidelberg, wir sind aus Deutschland und dementsprechend bezieht sich das jetzt hier, worüber wir reden, erstmal auf Deutschland. Aber hat jemand Ideen, wie wir das internationalisieren können, unseren Ansatz. Und wir haben auch schon gestern ja so diese bei den Predator-Files gelernt, es gibt sehr komplexe, sehr schwierige Angriffe, die halt wirklich tief in dieses Thema angreifen. Und unser Ansatz ist wesentlich einfacher, den kann man theoretisch mit Papier und Stift machen. Und genau, wie es dazu gekommen ist, sagt jetzt Dennis.
Genau. Zunächst mal, wie hat alles angefangen? Ich war auch mal mit Flo, ein Kollege, und wir waren zusammen bei der EMW Research. Und wir hatten ein Team-Event zu Zeiten, als es noch nicht möglich war, sich in größeren Gruppen zu treffen. Und der Gedanke war, dass wir so ein Online-Event veranstalten und haben dann bei einem Bekannten von mir Wein bestellt, weil der ist Winzer, hat ein Weingut. Und der Wein wurde dann eben zu uns nach Hause geliefert. Wir waren in unserem Team so 10, 12 Leute und haben dann eben von dem Freund von mir 12 Tracking-Nummern bekommen. Und der Wein wurde dann zu uns zugestellt und dann haben wir einfach diese Liste von diesen Tracking-Nummern. Ich habe dann jeder Person irgendwie ihre zugeschickt. Die konnten dann alle schön die Sendung verfolgen. Und irgendwie habe ich mir die Tracking-Nummern angeguckt und dachte mir dann, irgendwas ist da komisch. Das ist so das, wie es angefangen hat. Zunächst stellt euch vielleicht mal vor, ihr seid ein Unternehmen, ihr habt KundInnen. Ihr kennt eure KundInnen aber nicht. Also ihr müsst irgendwie, habt eine Geschäftsbeziehung oder irgendwie eine geartete Beziehung zu Menschen, von denen ihr eigentlich gar nicht so viel wisst. Also ihr habt nicht mal eine E-Mail-Adresse von der Person, mit der ihr irgendwie was tun müsst. Ihr habt keine Telefonnummer, ihr könnt sie nicht anrufen, keine SMS schicken. Ihr habt nur Name und Anschrift. Und die Sache ist die, ihr möchtet jetzt mit dieser Person, wollt der jetzt irgendwie noch was anbieten, einen Zusatzdienst, oder wollt irgendwie der ermöglichen, Daten abzurufen über sich selbst oder über die Dienstleistung, die da erbracht wird. Und dementsprechend müsst ihr diese Person eben authentifizieren und autorisieren. Und das klingt jetzt ein bisschen nach einem seltsam konstruierten Szenario, aber genau das ist das, was Paketdienstleister machen müssen. Die bekommen nämlich von einem Absender oder einer Absenderin, meistens, also im größten Volumen wahrscheinlich von Unternehmen, eine Sendung und kriegen gesagt, hier, schick die bitte mal nach zu Florian Bausch nach Heidelberg. Und das ist jetzt meinetwegen DHL. Und DHL muss aber mit Florian Bausch überhaupt keine Geschäftsbeziehung unterhalten, sondern der Kunde, die Kundin ist eben das Unternehmen, was versendet. Und DHL hat halt die Adresse von Flo, weiß, wo er wohnt und muss jetzt das eben zustellen und möchte aber noch irgendwelche anderen Sachen anbieten. Zum Beispiel eine Sendungsverfolgung, möchte Flo die Möglichkeit geben, irgendwie an der Sendung was zu ändern, irgendwie ein Abstell-Okay zu geben oder sowas. Und dazu brauchen wir jetzt eben irgendeine Form von Autorisierung. Wir brauchen ein Shared Secret. Also was muss Flo machen, um sich autorisieren zu können? Er muss irgendwie was haben. Ein Passwort ist ja das üblichste Shared Secret, was wir kennen. Ihr loggt euch irgendwo ein, gebt das Passwort ein, ihr kennt es, der Dienst kennt es und so könnt ihr euch authentifizieren. Jetzt ist die Frage, was kennen beide? Wir haben den Namen. Name als Passwort, schwierige Sache. Straßenname und Wohnort, könnte man drüber nachdenken, sinnvoll, naja. Wir könnten die Abwicklung über die AbsenderIn machen, weil die Absendung, also die Firma, die verschickt oder die Person, die weiß ja, an wen das geht und hat dann meistens auch irgendwie einen Kontaktkanal per E-Mail oder über das Kundenkonto und könnte da irgendwie ein Passwort generieren bei der Paketerstellung und das Passwort dann der Person zukommen lassen. Es könnte über sowas wie einen Personalausweis gehen, dass man sich irgendwie authentifizieren muss. Mit so einer Online-ID-Funktion in Deutschland ist das, ja, ich persönlich habe es nicht, weiß gar nicht. Ich glaube, die Abdeckung ist da relativ gering von Leuten, die sich da registriert haben und auch die entsprechende Software und Hardware dafür haben. Genau, und da ist dann auch wieder die Sache, dann muss halt alles ohne Rechtschreibfehler sein. Es muss genau übereinstimmen, die Daten, die halt hinterlegt sind bei dem Paket, mit denen, also so Zwischennamen oder so, die im Ausweis stehen. Und das ist halt zu implementieren, wäre das eben super aufwendig. Weil da die Anforderungen eben sehr hoch sind. Wir könnten dem Paket einen Brief vorausschicken mit einem Passwort und sagen, hier, wir haben dir schon mal schnell einen Brief geschickt, da ist das Passwort drin und damit kannst du das Paket verfolgen. Naja, Pakete sind teilweise auch innerhalb von einem Tag da und praktikabel, ja, sehr unwahrscheinlich. Wir könnten eine Hotline einrichten, da müssen die Leute anrufen und dann kann man da an der Hotline irgendwie ausdiskutieren, was jetzt eine gute Authentifizierungsmethode ist. Wir könnten eine E-Mail schicken. Das wäre vielleicht sogar recht simpel umsetzbar. Also der Mensch, der versendet, gibt die E-Mail-Adresse von dem Empfänger, der Empfängerin an und dann wird einfach eine E-Mail geschickt mit einem Tracking-Link, in dem irgendwie ein Passwort drin ist oder halt ein Secret. Was auch ginge, wäre noch die Postleitzahl. Die meisten, die schon Pakete bekommen haben, werden wissen, dass das ist, worauf die meisten Paketdienstleister aus sind, das eben über die Postleitzahl zu machen. Vielleicht als ganz kleiner Exkurs, in Deutschland sind die Postleitzahlen fünfstellig seit geraumer Zeit und sind in so Bereiche unterteilt, also die fangen dann hier rechts unten, fangen sie mit einer 0 an, bei uns so im Heidelberger Bereich mit einer 6, im Freiburger Bereich mit einer 7 und dann sind das eben so Blöcke, das heißt, man kann anhand der Postleitzahl auch ungefähr abschätzen, wo die liegt und ähnliche Postleitzahlen sind auch eher beieinander. Genau, dann zu Tracking-Nummern allgemein, da gibt es sehr viele Formate, verschiedenste, also FedEx benutzt zum Beispiel 12 Ziffern, UPS Domestic in den USA benutzt irgendwie 18 Character, DHL Express verwendet dafür eine ISO-Normierung. Praktisch bei dieser Normierung ist, dass es auch noch einen anderen Standard gibt, diesen UPU S10, UPU ist glaube ich die Universal Postal Union. Der würde dann so aussehen, dass es irgendwie am Anfang so einen Indicator gibt, dann eine Seriennummer, eine Prüfziffer und am Ende nochmal ein Country Code für internationale Sendungen. Aber im Endeffekt machen da alle ihr eigenes Ding. Also wir haben auch schon mit Leuten gesprochen, die irgendwie Luftfracht abwickeln. Die haben dann auch wieder ein anderes System. Auch bei DHL in Deutschland gibt es, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene. Also wir haben auch mit verschiedenen zu Gesicht bekommen, die verschieden funktionieren. Ist sehr, sehr wildwüchsig, aber das Prinzip ist oft ähnlich. Und zwar sieht es so aus, das sind jetzt die Tracking-Nummern, die ich damals bekommen habe für unsere Sendung. Und die X'e seien jetzt mal alle gleich. Das heißt, wir haben vorne einen großen Block, der für alle Sendungen genau identisch war. Dann kommt was irgendwie so aussieht, als würde es hochzählen, aber immer in so 100er-Sprüngen oder in 10er-Sprüngen und dann irgendwie noch irgendwas Krummes hinten. Wenn wir es mal ein bisschen auseinanderziehen, dann sehen wir, dass das vorne irgendwie so eine Art Präfix zu sein scheint. Da haben wir herausgefunden, dass verschiedene Absender, die größere Volumina und so ein Geschäftskonto haben, die bekommen ihr eigenes Präfix. Das heißt, wenn der Freund von mir Sachen verschickt, steht immer vorne exakt dieselben Nummern. Dann kommt was hochiteriert. Das ist jetzt in dem Fall von 34 bis 42 einfach hochgezählt. Und am Ende kommt eine Prüfsumme. Wie sich die Prüfsumme berechnet, deswegen wirkt sie auch erstmal random, weil sie halt sich aus dem, was vorne dran steht, berechnet. Wie sie das berechnet, das findet man im Zweifel einfach im Internet. Also wir mussten da gar nicht groß Wissenschaft betreiben, sondern andere Leute haben sich schon damit auseinandergesetzt. Ist auch kein großes Geheimnis. Vielleicht noch kurz zu den Tracking-Nummern, was man damit so macht. Die meisten von euch bekommen Pakete, die wissen das. Man kann Paketverfolgung damit machen. Es gibt verschiedene Formate, habe ich schon gesagt. Der Status von dem Paket kann irgendwie verschiedene Modi annehmen, das Paket kann unterwegs sein, es kann zugestellt sein in Zustellung, das ist zum Beispiel bei DHL nochmal spannend, weil wenn Pakete in Zustellung sind, bekommt man nochmal viel mehr Informationen und so ein tolles Live-Tracking. Genau, und man kommt in der Regel auch irgendwie noch an den Zielort, die Zieladresse, das ist alles irgendwie mit der Sendungsnummer verknüpft. Dann gibt's halt diese tollen Convenience-Features, die vielleicht auch der eine oder die andere schon benutzt haben hier. Zum Beispiel während der Zustellung des Live-Tracking. Man kann WunschnachbarInnen angeben, man sagt quasi, ich bin nicht zu Hause, aber gibt's doch bitte einfach der Person, die neben mir wohnt, die ist vertrauenswürdig. Man kann sagen, ich hätte es gerne irgendwo abgelegt, also sowas wie werft's einfach über den Gartenzaun oder steckt's hinter die Mülltonne oder ja irgendwie in die Garage. Genau, man kann es umleiten in Paketshops oder in Packstationen und es dann dort eben abholen und da authentifiziert man sich dann mit seiner Kundenkarte und mit Personalausweis. Oder man kann auch, das war bei DHL damals relativ neu, als wir damit angefangen haben, die Annahme verweigern. Das ist auch ganz cool. Also wenn man sich authentifiziert hat, kann man quasi sagen, ach, ich will das Paket dann doch nicht haben, schick's einfach wieder zurück zum Absender. Und dann ist es quasi nie bei mir zu Hause aufgeschlagen, sondern ist dann einfach wieder zurückgegangen. Und wie jetzt so die Sendungsverfolgung speziell bei DHL zum Beispiel aussah, wir haben hier so einen rudimentären Sendungsverlauf, in dem einfach so die einzelnen Stationen stehen, die das Paket durchlaufen hat, mit Zeitstempeln. Und oben sehen wir, wenn wir jetzt den Recipient's Postal Code angeben, also die Postleitzahl des Empfängers, der Empfängerin, dann können wir weitere Sachen freischalten. Das heißt, die Postleitzahl ist hier der einzige Authentifizierungsmechanismus, der existiert und der da genutzt wurde. Und wenn wir alles freischalten, was bekommen wir? Das ist jetzt aus der Live-Zustellung. Wir sehen oben, das ist mein Name, das war als Absender. Als Empfänger war die ENW Research GmbH, die Bibliothek. Und dann unten drunter in dem dritten roten Kasten sieht man eben Not at Home. Das sind dann die Optionen, die man wählen kann. Sowas wie WunschnachbarInnen, Abstell okay geben, anderer Zustelltermin nochmal probieren. Und unten im Live-Tracking auf der Karte sieht man dann eben, wo das Zustellauto gerade ist. Das ist auch ganz spannend. Ich bin dann mal dahin gefahren, wo das angezeigt wurde. Es stand wirklich da. Also es scheint auch halbwegs präzise wirklich zu sein und nicht so simuliert. Und man sieht auch auf der Karte eingezeichnet, wo die Zieladresse ist. Die Zieladresse wird eigentlich nicht angezeigt, aber man kann sich halt einfach die Koordinaten aus dem Request rausholen und dann hat man die Koordinaten und die Adresse ist dann auch nur noch ein kleiner weiterer Schritt. Was wir rausgefunden haben an Gegenmaßnahmen, die da irgendwie ergriffen wurden, war das DHL, die haben so ein Akamai-Antibot-Zeug vorgeschaltet, was dafür gesorgt hat, dass so stupides Brute-Forcen, also einfach unendlich Requests gegen diese API werfen, alle Postleitzahlen ausprobieren, das war quasi nicht möglich. Also das war ein kleines bisschen komplizierter. Und wenn man zu schnell probiert hat, also zu viele Requests dagegen geworfen hat, dann gab es auch irgendwie eine IP-Sperre irgendwann, die man da kassiert hat. Und bei DPD haben wir uns das auch angeschaut. Die hatten eben Captures vorgeschaltet. Das heißt, man hätte dann einen Dienst nehmen müssen, der irgendwie die Captures für einen löst oder halt eben Captures selbst lösen. Wir haben noch einen kleinen anderen Weg gewählt, da kommt dann Flo gleich zu. Und dann würde ich jetzt vielleicht erstmal auf DHL eingehen, wie das da so gelaufen ist. Ich habe schon gesagt, stupides Brute-Forcen ist nicht möglich. Also wir könnten ja jetzt sagen, hey, wir haben halt nur eine gewisse Anzahl an Postleitzahlen. Wir werfen die einfach alle dagegen und irgendeine wird schon stimmen. Was wir aber machen können, wir können uns das mit den Postleitzahlen des Systems, wie es in Deutschland funktioniert, einfach mal anschauen. Es ist fünfstellig, das heißt, wir haben theoretisch 100.000 Kombinationen, wenn wir alle Ziffern kombinieren. Allerdings sind nur 28.000 Postleitzahlen in Benutzung. Und von diesen 28.000 sind es knapp 8.000, die für Orte, Städte oder so Wohnanschriften genutzt werden. Es gibt nämlich super viele Sonderpostleitzahlen. Die Bundestagswahl hat zum Beispiel ihre eigene Postleitzahl. Der Bundestag hat mindestens eine. Es gibt Unternehmen, die Postleitzahlen haben. Also es gibt da wirklich einen ganzen Wildwuchs an verschiedenen. Da wären wir jetzt so bei 8.000. Das klingt eigentlich schon ganz cool, wenn wir jetzt quasi ein Passwort erraten müssen zur Authentifizierung und müssen nur noch 8.000 Versuche machen. Ist eigentlich tatsächlich für so personenbezogene Daten schon eher ein schlechtes Passwort. Dann haben wir uns aber gefragt, kriegen wir das irgendwie noch ein bisschen weiter runter? Und wenn wir uns jetzt nochmal die Sendungsverfolgung anschauen mit den einzelnen Schritten, fällt vielleicht eine Sache ins Auge, nämlich, was sie gemacht haben. Hier zeigen sie an oder haben sie angezeigt, das Zielpaketzentrum, also das Paketzentrum, was in der Nähe von euch ist, wenn ihr ein Paket bekommt, wo das bearbeitet wurde. Und ich sehe schon das Lachen im Publikum. Ihr habt es gesehen, es steht Speyer dabei. Das heißt, wir können das irgendwie geografisch eingrenzen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Karte angucken mit den Postleitzahlen, hier sind jetzt die DHL-Paketzentren mit drauf, mit den Punkten, dann suchen wir uns jetzt das Paketzentrum, was wir haben, und zwar Speyer. Und dann gibt es Listen von, wo Menschen sich ein bisschen zusammengetan haben, zum Beispiel bei paketda.de. Bei diesem Dienst könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und das sagt euch, welches Paketzentrum für euch zuständig ist. Was könnte man dann machen? Man könnte hingehen und einfach alle 8.000 Postleitzahlen dagegen werfen, bekommt dann für jede Postleitzahl das zuständige Paketzentrum und weiß dann, zu welchem Paketzentrum welche Postleitzahlen gehören. Das ist ganz cool, weil jetzt sind wir von 8000 Postleitzahlen auf 227 runter im Schnitt. Also ein DHL-Paketzentrum bedient im Schnitt 227 Postleitzahlen. Und im Bereich Speyer ist jetzt für unser Beispiel ganz praktisch, weil da sind es nur 128. Also das liegt jetzt weit unter dem Durchschnitt. Und wir können jetzt 128 Postleitzahlen ausprobieren und haben dann ganz sicher ein Paket, was in Speyer als Ziel, also was Speyer als Zielpaketzentrum hat, haben wir in 128 Versuchen die Postleitzahl erraten. Wir dachten uns 128 immer noch ein bisschen viel, die Boterkennung ist ein bisschen nervig. Wie können wir da noch weiter runterkommen? Dann haben wir uns angeschaut, wie ist denn so die Bevölkerung verteilt? Und da gab es 2011 die Zensusdaten, da bekommt man die Bevölkerungszahl in Rastern, also es sind dann so 1 Kilometer Raster und auf jedem Kilometer weiß ich dann, wie viele Leute wohnen da. Jetzt gibt es praktischerweise wieder andere Leute, die auch irgendwie im Postleitzahlbereich rumnörden. Und ja, die gibt es tatsächlich. Bei suchepostleitzahl.org bekommt ihr einfach eine CSV mit allen Postleitzahlen und den zugehörigen EinwohnerInnenzahlen. Ob die EinwohnerInnenzahlen jetzt noch super aktuell sind, ist jetzt auch nicht so wichtig. Es geht ja eher so um die Tendenz. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach die Postleitzahlen, wo mehr Menschen wohnen, zuerst ausprobiert und dann die, wo halt weniger Menschen wohnen, am Ende unter der Annahme, dass dort, wo mehr Menschen wohnen, auch mehr Pakete hingehen. Und dann haben wir das Ganze mal durchsimuliert für alle Postleitzahlen in Deutschland und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir 50% der Pakete, beziehungsweise ja, 50% der Pakete kriegen wir die Postleitzahl erraten in 50 Versuchen. Also jetzt sind wir von 128 für alle zu erraten, bei 50 für die Hälfte der Pakete zu erraten. Und das ist schon ein ziemlich guter Schnitt. Und da sind, bewegen wir auch in einem Bereich, wo man auch irgendwie Menschen dran setzen kann, die das von Hand einfach ausprobieren. Und dann wird jede Boterkennung irgendwie automatisch schwierig, weil wir dann keine Bots mehr haben, die wir einsetzen. Genau, Boterkennung schon ein paar Mal erwähnt. Wie war das bei DHL? Die haben Arca mal eingebunden. Brute Force, also diese Brute Force-Erkennung und diese Boterkennung helfen aber nur bedingt, weil wir es eben schon geschafft haben, so effizient zu raten. Und wir haben dann eben einfach weniger Versuche gemacht, haben so ein paar Sleeps eingebaut, also so ganz billige TaschenspielerInnen-Tricks und einen undetectable Selenium-Treiber benutzt. Also Selenium, da kann man halt Browser-Sachen mit automatisieren und haben es dann einfach automatisiert damit. Dieser undetectable Driver wurde halt zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt von dem Akamai-Bot-Detection. Und wir haben jetzt so ein bisschen versuchen, da so rumfrickeln, haben wir es dann geschafft, dass wir eigentlich nie in die Bot-Erkennung reingelaufen sind. Vielleicht noch mal ganz kurz und knapp dann zusammengefasst, wie sind wir jetzt dahin gekommen, wo wir sind. Wir haben iterierbare Tracking-Nummern, das erlaubt auch Targeting. Also wenn ich jetzt den Betrieb, den Weinbaubetrieb von dem Kumpel targeten wollen würde, würde ich mir irgendwie eine Tracking-Nummer von ihm besorgen, würde die dann nach oben zählen, weil die eben auch, also man hat es ja gesehen, die zählen hoch. Das heißt, wenn ich seinen Präfix weiß, kann ich einfach Sendungsnummern von ihm in beide Richtungen erraten, vergangene sowie auch zukünftige. Und nach so einem halben Jahr bin ich dann irgendwo hingegangen, hab mal hochiteriert, hab gemeint, hey, hattest du zufällig bei deiner letzten Sendung diese Tracking-Nummer? Und dann hat er mich mit angeguckt und hat gemeint, ja, tatsächlich, also das ist eine von meinen Tracking-Nummern gewesen. Genau, was wir noch haben, ist halt eben die Postleitzahl als Secret, was niedrige Security bietet. Schon selbst mit 100.000 Versuchen könnte man drüber streiten, ob so eine fünfstellige PIN richtig gut ist, aber auch auf 8.000 runter schon eher schwierig. Und spätestens, wenn wir dann bei 100 irgendwas sind, ist es auf jeden Fall nicht mehr geeignet. Und es wird sich eben so ein bisschen auf diese Boterkennung verlassen. Da hören wir gleich noch was drüber, wenn Flo uns erzählt, wie die Reaktion eben von den Dienstleistern dort war. Jetzt kann ich mal noch ein kleines Video zeigen euch, wie das dann am Ende ausgesehen hat. Wir hatten jetzt hier einfach ein kleines Python-Skript und dem Skript geben wir einfach eine Sendungsnummer. Das öffnet dann den Selenium-Treiber. Sucht nach der Sendung, genau. Und hier muss man jetzt die Postleitzahl eingeben und probiert jetzt einfach hier für Freiburg die Postleitzahlen durch. Dauert jetzt auch gar nicht so lange, weil nur 13 in dem Fall relevant sind. Und dann haben wir es schon erraten. Das Skript zieht sich dann die Daten raus und dann haben wir eigentlich schon, was wir wollten. Dann können wir die Sendung beeinflussen, können irgendwie live tracken und können da blöde Sachen mitmachen. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, bei manchen steht nicht nur das Paketzentrum dabei, sondern es gab so spezielle Sendungen. Das war zum Beispiel eine Merchandise-Mail. Das waren Ersatzteile für eine Spülmaschine. Und da stand einfach nur Freiburg. Also da wurde nicht das Paketzentrum in Laar, was zuständig wäre, angezeigt, sondern direkt Freiburg. Das heißt, da hatte man es dann mit 13 Versuchen einfach alles erraten. Und ich glaube, einen hätte man noch strippen können, weil es noch ein anderes Freiburg gibt, was nicht im Breisgau liegt. Also man hätte es sogar noch weiter optimieren können, zumindest um eins. Genau. Und Flo würde dann jetzt weitermachen und euch mal erzählen, was wir über DPD so zu sehen bekommen haben.
Genau, denn wenn man einmal irgendwo angefangen hat, dann kann man schwer wieder aufhören. Und dann haben wir so rumgefragt bei Kollegen, was habt ihr so für Tracking-Nummern? Wir brauchen ja immer wieder neues Material, um unsere Skripte zu testen. Und genau, dann kam halt irgendwann jemand, meinte, ja, ich habe jetzt keine DHL-Tracking-Nummer, sondern nur DPD. Dementsprechend haben wir dann uns DPD angeschaut. Und da hatten wir schon vorher auf einer Slide, die hatten Captures vorgeschaltet. Und da hatte ich schon gedacht, okay, das wird blöd, da irgendwie was zu basteln, um die Captures zu lösen. Aber wir mussten gar keine Captures lösen, denn während das User-Interface, also die Webseite, nach Captures gefragt hat, hat die API im Hintergrund, die hat das gar nicht interessiert. Das heißt, das ganze, das Skript konnte halt ungebremst halt hunderte Anfragen die Minute gegen die API werfen und konnte super schnell alles Mögliche lösen. Und noch was Zweites haben wir gefunden, nämlich, dass Tracking-Nummern wiederverwendet wurden. Das heißt, da wurde eine Tracking-Nummer vergeben. Jemand konnte mit seiner Postleitzahl die Informationen freischalten. Nach einem halben Jahr wurde diese Tracking-Nummer dann wieder benutzt für ein neues Paket. Aber im Sendungsverlauf konnte man dann schon sehen, dass zu dieser Tracking-Nummer zwei Sendungsverläufe existieren und mit den Postleitzahlen beider Empfänger innen konnte man dann die Information des letzten Empfängers oder Empfängerin dann freischalten, was auch sehr lustig war, als wir das irgendwie festgestellt haben. Genau, also es war auch nicht so optimal. Und wir haben natürlich auch da wieder, um den Aufwand zu reduzieren, den gleichen Ansatz gefahren wie bei DHL. Das heißt, wir haben einfach wieder quasi die Statistik genommen, haben dann geguckt, wie sieht das mit der Verteilung der Paketzentren aus. Und das Schöne ist, DPD hat ein dichteres Netz an Verteilzentren. Das heißt, allein schon mathematisch mussten wir pro Paketzentrum einfach viel weniger Versuche machen, um eine gültige Postleitzahl für eine Tracking-Nummer zu bestimmen. Genau, und dadurch hatten wir dann auch das so, dass wenn wir dann getestet haben, nach Bevölkerung sortiert die Postleitzahlen, dass wir nach 24 Postleitzahlen, die wir probiert haben, quasi 50% der Bevölkerung dieses Einzugsgebiets abgedeckt hatten. Und wie gesagt, wir mussten da auch nicht wie bei DHL irgendwelche Sleeps einbauen oder irgendwie versuchen, an irgendeiner Bot-Erkennung vorbeizukommen, sondern wir konnten einfach quasi die ganze Zeit gegen die API ballern und das war super effizient. Also um eine Postleitzahl in 10 oder weniger Versuchen zu erraten, haben wir auch weniger als 2 Sekunden gebraucht, um das dann zu bekommen. Und wir haben das Skript jetzt nicht super optimiert auf irgendwie Parallelisierung oder sonst was, sondern hat einfach so recht ineffizient noch gearbeitet. Genau, und hier habe ich auch noch mal einen Screenshot von so einer wiederverwendeten Tracking-Nummer. Man sieht dann hier im grünen Kasten, einen Sendungsverlauf im September 2022 von Neufahren nach Hamburg. Und da habe ich auch eine gültige Postleitzahl gefunden, irgendwie im Zweierbereich, also um Hamburg. Und oben im blauen Kasten, das ist der Sendungsverlauf quasi für die gleiche Tracking-Nummer, aber dann im März letzten Jahres. Und dort wurde etwas nach Ludwigsburg geschickt und da in dem Postleitzahlenbereich, also mit einer 7 vorne, habe ich dann auch eine gültige Postleitzahl gefunden. Aber beide Postleitzahlen haben die Daten des Empfängers in der Nähe von Ludwigsburg freigeschaltet. Also das heißt, wenn ich einmal eine Tracking-Nummer hatte, konnte ich dann quasi ein halbes Jahr später nochmal die angucken, sehen, dass die wiederverwendet wurde, meine eigene Postleitzahl da zum Beispiel eintippen und hätte dann die Daten des nächsten Empfängers bekommen oder Empfängerin. Genau, also nicht so ganz optimal. Wie gesagt, also wir haben hier quasi die gleichen Schwächen wie bei DHL. Es wurden also auf der Webseite von DPD dann auch wieder unnötigerweise Informationen geliefert, in welche Richtung ein Paket geschickt wurde, was es halt dann sehr gut erratbar gemacht hat, wo ein Paket hingeschickt wurde. Und auch hier konnten wir die Postleitzahlen wieder hoch und runter zählen, die Tracking-Nummern hoch und runter zählen, um einfach von einem Online-Shop beispielsweise die ganzen Kunden einfach zu bestimmen. Genau, und dann natürlich nochmal der Sonderfall mit den wiederverwendeten Daten. Genau, was wir für Probleme hatten, als wir uns damit beschäftigt haben, war einmal, wir mussten bei DHL um die nervige Bot-Erkennung drumherum kommen, bis wir dann die Sleeps quasi in der richtigen Länge hatten. Hat ein bisschen gedauert, aber das ging auch relativ schnell. dann kommt noch dazu, dass sich quasi, während wir da rumprobiert haben, teilweise auch Sachen geändert haben, weil irgendwie, ne, das alles ist im Fluss und da wurde auch dann mal irgendwo eine Änderung implementiert, wo wir dann irgendwie dahinter steigen mussten und das erkennen mussten. Und ein weiteres Problem ist, dass wir natürlich quasi an einen echten Warenversand gebunden waren. Das heißt, wir brauchten die ganze Zeit immer neue Tracking-Nummern. Ist gut, wenn man viel bestellt, aber manchmal mussten wir dann auch andere Leute anhauen. Deswegen ein kleiner Aufruf, wenn ihr uns helfen wollt und uns genug vertraut, könnt ihr uns Tracking-Nummern aus verschiedenen Ländern auch geben und oder Informationen zu diesem Tracking-System, damit wir da mal auch drauf gucken können, das bisschen, ja, die hier unsere unser kleines Forschungsprojekt ein bisschen aufweiten können. Und genau, der mögliche Impact, was können wir eigentlich jetzt machen mit diesen Sachen, mit diesen Schwachstellen, die wir identifiziert haben? Einmal können wir natürlich Daten sammeln, also senderspezifisch oder zufällig. Wir können auch einfach irgendwie mal gucken, ob eine zufällige Nummer eine gültige Tracking-Nummer ist. Aber einfacher ist es natürlich, basierend von einer Tracking-Nummer eines Online-Shops alle weiteren Kunden davon zu attackieren. Und wir können natürlich beim Online-Shop dann mal gucken, so wie viel verkauft er eigentlich oder wie viel verschickt er eigentlich? Also ist das wirklich ein großer Shop oder verschickt er nur ein Paket pro Woche? Ist vielleicht auch ganz interessant für die Steuerfahndung. Und dann können wir das Kaufverhalten abschätzen. Also vielleicht sehen wir dann auch, dass häufiger mal jemand dort bestellt. Wir können auch abschätzen, was so die Zielgruppe ist oder wie gut jemand bei einer bestimmten Zielgruppe ankommt, weil, ne, an den Postleitzahlen kann man ja erkennen, ob jetzt ein Paket in die einkommensschwachen Stadtteile geht oder die einkommensstärkeren Stadtteile. Und genau, da sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Man kann das natürlich auf Halde sammeln und die KI damit füttern. Also wir haben ja jetzt genug Talks auch schon hier gehört zu KI. Also vielleicht kann man da auch noch irgendwas erreichen. Aber wir können natürlich auch die Zustellung dann manipulieren, da wirklich eingreifen. Wir können einmal zum Beispiel sagen, wir können den bevorzugten Abstellort angeben. Zum Beispiel sagen wir, wir sehen, da soll irgendwas zu einem Empfänger, einer Empfängerin zwei Straßen weitergeschickt werden. Dann sagen wir einfach, okay, stell das Ding vor die Haustür und dann warte ich, bis das Tracking sagt, es wurde vor die Haustür gestellt. Dann gehe ich da mal vorbei und hole mir das Paket. Wir können uns natürlich auch als Wunschnachbarn registrieren, wenn das gerade so passt. Oder wir können natürlich auch im großen Stil die Annahme verweigern. Bei DHL ging das ja. Da hätten wir quasi bei einem Online-Shop einmal quasi eine mit einer Tracking-Nummer danach jede weitere Sendung direkt wieder zurückgehen lassen können, ohne dass jemals was beim Empfänger angekommen wäre oder bei der Empfängerin. Und natürlich könnte man auch an sowas denken wie Versandapotheken, da wäre es halt ein bisschen blöd, wenn irgendwie die Medikamente, die sich jemand bestellt hat, nicht ankommen, weil die halt die ganze Zeit wieder zurückgehen. Also da kann man schon ein bisschen Einfluss nehmen und auch da sind natürlich keine Grenzen gesetzt, was man sich da so ausdenkt. Es geht auch noch weiter natürlich. Wir können Leute doxen und stalken und natürlich noch irgendwie andere böse Sachen machen. Also das heißt, wir könnten bei irgendeinem Online-Shop bestellen, der eine uns nicht genehme politische Meinung irgendwie vertritt oder so und könnten dann entsprechend da die Leute doxen und feststellen, wo die wohnen, wer das ist und natürlich stalken, wenn ich weiß, hier die eine Person, die hat gesagt, die hat bei dem Online-Shop jetzt gestern was bestellt, dann kann ich darüber eventuell rausfinden, wer diese Person genau ist und wo die wohnt, wenn ich das vorher nicht wusste. Genau. Also, was waren die Reaktionen? Weil wir haben das natürlich auch den Paketdienstleistern gemeldet. Bei DHL, die meinten, war es erstmal schwierig, einen Kontakt zu finden, wo wir das melden konnten. Dennis ist da so ein bisschen verzweifelt, bis er dann einen Job gesucht hat. Und also hat halt eine Stellenausschreibung gefunden von hier IT Security Manager mit hier, der Name ist geschwärzt und die Telefonnummer, aber das ist Name und Telefonnummer vom CISO von DHL, also von dem Konzern. Und dann hat er da irgendwie Dienstagmorgen um 9 Uhr angerufen und hat gesagt, ja, Sie sind doch der CISO von DHL, ich habe hier was zu melden. Und der CISO meinte, wer sind Sie und woher haben Sie meine Nummer? Genau, aber er hat das dann erklärt und dann wurden Kontaktdaten ausgetauscht und Genau, die erste Reaktion war dann, naja, wir haben ja technische Maßnahmen, also wahrscheinlich die Bot-Erkennung. Dann haben wir nochmal ein Video, also unter anderem das Video angefertigt, das ihr eben auch schon gesehen habt. Das haben wir dann geschickt und dann ging es sehr schnell. Also es war dann wirklich, da hatten wir nochmal eine Telco mit den Verantwortlichen dort, haben darüber gesprochen und eine Woche später war unser Angriffsvektor geschlossen, weil dann nicht mehr zum Beispiel Speyer in der Sendungsverfolgung stand. Später wurden noch mehr Maßnahmen implementiert, aber das war so der erste Quick Win sozusagen, der da sehr flott implementiert wurde. Seitdem gibt es eine ziemlich geringe Angriffsoberfläche. Allgemein würden wir sagen, die Kooperation war sehr gut. Deswegen hatten wir dann auch auf der Troopers letztes Jahr in Heidelberg einen Talk zusammen, oder Dennis hatte einen Talk zusammen mit dem Verantwortlichen von DHL, wo auch DHL nochmal die Seite dargestellt hat, wie die das wahrgenommen haben. Genau, kleinere Probleme bleiben bestehen. Sage ich gleich noch was dazu. Aber ein positiver Effekt ist, jetzt hat die DHL auf ihrer Website auch eine Security.txt, also da, wo man standardisiert Kontaktinformationen findet. Und sie haben ein Bug-Bounty-Programm eingeführt, das wir leider nicht nutzen durften. Aber also das ist jetzt vielleicht für euch eine Motivation. Und genau, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr das Zielgebiet sehen in der Sendungsverfolgung, können wir jetzt nicht mehr diese Einschränkung vornehmen auf unter 8000 Postleitzahlen, außer, das ist so ein kleines Sternchen, wenn die Zielregion ungleich der Senderregion ist, weil dann erkennt man auch im anonymisierten Sendungsverlauf, dass da ein Schritt fehlt, weil das halt zwischen den Paketzentren nicht ausgetauscht werden muss, weil das ja schon direkt im richtigen Paketzentrum verarbeitet wird. Und dann kann man da noch so ein bisschen was machen. Aber ansonsten haben sie auch noch so Schritte implementiert, dass zum Beispiel, wenn egal von wo ich oder wer dreimal hintereinander eine die falsche Postleitzahl für eine Tracking-Nummer eingibt, wird die Tracking-Nummer für, ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas 20, gesperrt. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt immer noch eine Idee habe, wo das genau ist, also nach drei Versuchen ist erstmal für egal wen diese Tracking-Nummer deaktiviert sozusagen und kann nicht weiter getestet werden. Und bei DPD, da kann ich eigentlich nur sagen, da war nicht, kann ich nicht so viel zu berichten, außer dass die Reaktion sehr schnell war durch Zärtler Post. Also das DPD gehört zur französischen Post. Und dann, da hatten wir nicht so viel Kontakt, weil die von sich aus sehr eigenständig viel gearbeitet haben. Genau, und wir wissen nicht genau, was sie alles verändert haben und implementiert haben an Schutzmechanismen, aber auf jeden Fall, ja, jetzt kommen wir auch nicht mehr so einfach an der Capture-Abfrage vorbei. Ja, zusammenfassend noch ein paar Worte. Ist die Postleitzahl eine schlechte Idee als ja, dieses Passwort sozusagen? Ja. vor allem, wenn man halt einen Hinweis darauf gibt, wohin das Paket am Ende geht und wenn man gleichzeitig damit sensible Infos freischalten kann oder die Zustelloption manipulieren kann. Genau, und natürlich kann man sich dann überlegen, was wäre denn ein sicherer Prozess? Einfach, na, wir sollten ein sicheres Secret wählen, vielleicht, dass man auf einem anderen Kanal austauscht, was halt nicht so vorhersehbar ist. Man sollte natürlich immer nur notwendige Informationen zeigen, selbst wenn man denkt, ja, die Infos, die sind ja nicht wichtig, weil das war auch immer so die Reaktion bei den Paketdienstleistern, mit denen wir gesprochen haben, die meinten, ja, wir haben hier die ganze Zeit Pentests und testen, dass da nicht irgendwo eine SQL-Injection oder irgendwas drin ist, aber an diesen Low-Tech-Ansatz hat halt bei uns nie jemand gedacht. Genau. Und wir sollten uns natürlich nicht auf Bot-Erkennung verlassen. Natürlich kann man das schon noch irgendwie benutzen, um Rate-Limiting oder so einzuführen, aber letztendlich sollte das nicht die Maßnahme sein, um uns vor so Angriffen zu schützen. Genau. Und damit Leute wie wir oder vielleicht auch manche von euch es einfach haben, so Sachen zu melden, sollte natürlich sowas existieren wie eine Security.txt. Und wir sind natürlich so als ja, als die Hacker froh, wenn wir dann auch ein Feedback bekommen oder in so einen Austausch treten können, wo wir im Zweifelsfall nochmal erklären können, wenn, also haben wir halt ab und zu, dass die Leute das im ersten Moment nicht verstehen, wo jetzt das Problem ist, und wenn man da in so einen Austausch tritt, dann läuft das ganz gut und dann werden die Probleme auch zeitnah und auch sinnvoll behoben. Genau. Nochmal ganz kurzes Fazit. Bot-Erkennung kann man leicht umgehen, zum Beispiel, indem man HTTP-Header ein bisschen anpasst und verändert, dass man nicht mehr so aussieht wie ein Bot, oder wenn man VPNs benutzt oder parallelisiert mit einer kleinen Rechnerfarm bei AWS oder sonst wo, oder entsprechende Frameworks benutzt. Und genau, Open Source Intelligence, also das Nutzen verfügbarer Infos, kann halt Schutzmaßnahmen effektiv aushebeln. Und wir haben, oder ich habe am Anfang ja gesagt, also im Prinzip mit die ganzen Infos, die wir genutzt haben, die kann man per Stift bearbeiten und bisschen sortieren und keine Ahnung was machen und kann wirklich per Hand dann die letzten paar Postleitzahlen noch eintippen. Da muss man nicht mal viel programmieren können. Genau. Und Wiederverwendung von Daten ist ein Problem, vor allem wenn man nicht ordentlich aufräumt. Genau. Und dann, ja, bei der Konkurrenz wird es vielleicht besser sein. Also wir haben jetzt ungefähr 50% des deutschen Paketmarkts abgedeckt mit dem, was wir gerade berichtet haben. Wir haben uns noch mehr angeguckt, dürfen noch nicht drüber reden. Da gibt es in Zukunft hoffentlich noch was, weil das hat mit den Disclosure-Timelines nicht hingehauen. Sonst hätten wir heute noch ein bisschen schönere oder mehr lustige Sachen erzählt. Dementsprechend stay tuned. Und genau, wir haben ja auch schon berichtet, dass es ein Talk auf der Troopers letztes Jahr gab, der ist hier einmal als QR-Code und als Link zu sehen. Wir haben 2 Blogposts veröffentlicht und genau, wir freuen uns natürlich auf Input in Form von Infos über Tracking-Nummern in anderen Ländern, über Tracking-Nummern, wenn ihr uns genug vertraut. Und genau, sind jetzt gespannt auf eure Fragen.
Danke ganz herzlich, extrem spannend und eine absolute Punktlandung zeitlich, muss ich wirklich sagen, Hut ab. In dem Fall machen wir hier die Runde auf, da hinten gibt es ein Mikrofon, wer eine Frage hat, kann sich da hinstellen. Ich hätte vorher eine ganz banale Frage, ich als Konsumentin, habe ich irgendeine Chance, mich da davor zu schützen, dass ich getrackt werde und da plötzlich Zeug kriege oder nicht kriege, was ich bestellt habe?
Nein. Also ein bisschen ausführlicher. Man kann, bei DHL war ein Ansatz, das zu verhindern, war, wenn man direkt an eine Packstation bestellt hat, dann ging das nicht, da konnten wir nicht eingreifen. Aber ansonsten hat man da eigentlich keine Chance. Und zumindest bei DPD und DHL ist das jetzt behoben, da geht das jetzt nicht mehr. Also da haben wir schon die Arbeit quasi übernommen. Genau. Aber ansonsten, genau, das ist ein Problem. Man ist quasi darauf angewiesen, dass etwas versendet wird. Und wenn die Prozesse dort unsicher sind, hat man da nicht viel Handhabe.
Gut, danke. Gibt es Fragen im Saal? Oder sind alle Fragen beantwortet? Hat jemand eine Ahnung, wie das in der Schweiz läuft mit dem Tracking?
Ich kann keine Frage zum Tracking stellen, aber ich habe eine Anekdote von einem großen gelben Schweizer Logistikunternehmen, das auch ein Tracking anbietet. Und ich saß eine Zeit lang auf dem Server. Da gab es chinesische Pakete von chinesischen Anbietern, die in die Schweiz verschickt wurden. Und die haben irgendwie sämtliche Tracking-Nummern, die die Chinesen bekommen haben, im Sekundentakt abgefragt, wo der Status ist. Und im großen Schweizer Logistikunternehmen ist der Server zusammengebrochen. Was das Unternehmen als 5 oder 7 Jahre her veranlasst hat, ein API zu bauen und ein Rate Limiting einzuführen. Aber ich glaube, das Problem ist völlig auf dem Schirm. Ich weiß einfach nicht, was der Stand dort wirklich ist zur Zeit. Aber es war sehr witzig damals.
Ja, also wir haben auch extra versucht, bei unseren Experimenten keine Server zum Abspielen zu bringen. Also wir haben es auch schön langsam gemacht alles. Da haben wir schon Rücksicht genommen. Und danach hatten auch Menschen irgendwie mal nachgeschaut, ob sie Muster irgendwie erkennen, wo Leute vielleicht das probiert haben könnten. Aber da haben wir dann keine weiteren Infos bekommen, was da so die Ergebnisse waren.
Eine Frage, diese vorhersehbaren Tracking-Nummern, gibt es da einen Grund dafür, dass die gemacht werden, nicht einfach eine Zufallszahl?
Das ist historisch gewachsen. Und es gibt anscheinend viele Systeme, die sich im Hintergrund genau darauf verlassen, dass das vorhersehbar ist. dementsprechend wurde uns auch mitgeteilt, wir haben das ja vorgeschlagen, ja, wie wäre es mit zufälligen Zahlen, Nummern, Kombinationen? Und nein, da wurde dann geantwortet, ja, das ist schwierig und das fassen wir lieber nicht an. Weiß man nicht, was kaputt geht.
Das ist wohl auch regulatorisch ein Thema, weil es irgendwie internationale Postbestimmungen gibt und dann muss das irgendwie interoperabel sein. Und also ist das wohl ein riesen Konglomerat von Systemen, die da dranhängen. Also es ist, das wäre eine Mammutaufgabe, das zu ändern. Und das wurde uns auch ganz klipp und klar gesagt, das wird nicht passieren. Die Tracking-Nummern werden so bleiben, wie sie sind.
Die andere Frage hat...
Also es gibt anscheinend auch Großversender, die quasi selber die Tracking-Nummern für sich dann offline sozusagen generieren und dann irgendwann einmal so als Badshop oder so die Tracking-Nummern bei der Übergabe dann übergeben. Das heißt, die werden dann quasi auch gar nicht in der Hoheit des Paket-Logistikunternehmens generiert.
Und die können da auch Fehler machen und das Logistikunternehmen ist da genervt davon. Also das gibt's auch.
Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ihr habt da alles erhellend erklärt. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag.
Großen Dank. Dankeschön.